ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mittwochvormittag, eine neue Ausgabe. Es wären's Leute. Ich begrüße ganz herzlich René Steinberg. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir duzen uns, kennen uns noch von SWR 3. Du guckst gerade rüber hier zur Musikliste.
Ja.
Ist das so noch der alte Radioredakteursimpuls? Mal gucken, was gleich läuft.
Ja, tatsächlich. Also ich kann es lesen. Das freut mich ja schon.
Da kannst du schon mal weiter gucken als ich.
Ja. Darf ich schon verraten? Also
ja,
das übernächste Lied, boah, Leute, dreht auf.
Also erzeugt man Spannung, glaube ich, ne?
Ja.
Das nennt man Teasing im Radio.
Also Baden-Württemberg wird ausrasten.
Okay, wir verraten dann an dieser Stelle noch nicht, was es ist. Du bist inzwischen mit eigenem Programm deutschlandweit unterwegs,
ja,
mit radikalen Spaßmaßnahmen aktuell. Aber ein Kabarettist wird ja auch nicht als Gagmaschine geboren. Gibt's dennoch was, wo du festgestellt hast, die Menschen, die auf die Bühne gehen, die mit Humor ihr Geld verdienen, das haben wir gemeinsam? Gibt es da was, was ihr untereinander feststellt?
Ja. Zum einen werde ich häufig gefragt nach dieser Klassenclown-Historie. Und die haben fast alle nicht.
Interessant.
Ne? Ja.
Ja.
Also auch die, die bei einer Party nachher in der Küche in der Mitte stehen und Geschichten erzählen, das sind nicht die, die auf der Bühne stehen. Was viele übrigens auch gemeinsam haben, ist ein gewisses Nerdtum auf unterschiedlichste Art und Weisen. Also sich in bestimmte Themenfelder so dermaßen reinarbeiten, ein totales Expertentum ausarbeiten. Und das hat Bastian Pastewka, der, glaube ich, der Meister darin ist, er ist unfassbar in Sachen Hörspiele, Fernsehen, Filme und so weiter. Und der hat es mal genannt, der sagte, ja, also ich hatte mit ihm darüber gesprochen, er sagte, ja, das hat was zu tun mit Leidenschaft. Dass wir natürlich Leidenschaft entwickeln, Interesse, also das ist das eine, was viele gemeinsam haben. Und das andere ist eben nicht diejenige zu sein, die Klassenclown-Anführerschaft haben, sondern es sind eher die Menschen, so glaube ich, die am Rande stehen, die daneben stehen. Vielleicht auch so ein kleines Außenseitertum, weil ich glaube, von dieser Warte aus fängt man dann an, Menschen zu beobachten. Und Menschen zu beobachten ist die Grundlage von Humorarbeit, glaube ich.
Und jetzt hast du Leidenschaft gerade gesagt, da steckt ja auch das Wort Leiden drin. Oh. Würde diese These auch vielleicht unterstützen, Humor ist ein ernstes Geschäft?
Naja, also es macht halt sehr viel Freude, aber guter Humor hat immer einen Blick auf die Tragödie, aufs Scheitern. Und Humor ist ja ein, wir sind schon mittendrin im Kerngeschäft oder in dem Kernthema, Humor ist immer ein Blick auch auf Widrigkeiten, auf Unangenehmes und der Versuch einer Beantwortung der Frage, wie gehe ich damit um? Also auf welche Seite fällt es letzten Endes? Ja, es gibt Schlechtes, es gibt Tragisches, aber wie gehe ich damit um? Und da ist, so glaube ich, oder na, da bin ich fest von überzeugt, da ist Humor ein Ausweg aus dem Negativen, ja.
Ja, du sagst sogar, Humor ist ein Wutdrucksenker.
Mhm.
Und wir hören gerade mal rein, wie es klingt, wenn du auf der Bühne stehst.
Ich hatte letztens so diese illegalen Werbeanrufe. Kennt ihr auch, diese illegalen Werbeanrufe, ne? Dann werden die, dürfen nicht mehr sein, finden trotzdem statt. Werden die so bescheuerte Fragen gestellt, sagst du dreimal ja, hast angeblich einen Vertrag unterschrieben. Der hat angerufen, ich habe nicht aufgelegt, ich habe nicht geschimpft. Der fängt an, seine Fragen zu stellen und ich habe gesagt, also zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht ganz klar, dass ich Ihnen das beantworten kann. Also da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, also die Studienlage müssen wir noch abarbeiten, aber natürlich sind da alle in der Lage, das zu erkennen. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein und
haben alle erkannt. Wie schwierig ist es, den Lauterbach nachzumachen?
Relativ simpel. Relativ simpel. Du musst halt eben halt einfach nur ganz viel vorne sprechen und du musst dich selber zwingen, deinen Puls auf 20 Schläge die Minute zu bekommen und dann also bist du dabei. Du musst einfach nur oft also sagen, das macht viel Spaß. Danke für dieses Beispiel, was ihr rausgesucht habt, weil das ist ja genau das, was wir gerade hatten.
Radikale Spaßmaßnahmen. Damit ist René Steinberg auf Tour. In welcher Situation hast du als Kabarettist dir zuletzt was abgeguckt, vielleicht so im normalen Leben, was dann auf der Bühne gelandet ist? Kommt sowas schon mal vor?
Tagtäglich. Jeden Tag. Das ist ja auch das Tolle, also das ist ja deutlich mehr als Beruf ist, Berufung, Weltsicht. Also würde ich mal ganz hoch ins Regal greifen, aber ist wirklich so. Es ist ja eine Weltsicht. Es war gestern noch die Anreise hier nach Stuttgart mit der Bahn. Ja,
also da ist ja schon. Aus dem Ruhrgebiet angereist?
Ja, und es waren halt 2 Stunden. Und dann zu beobachten, wie Menschen Ja, Menschen halt. Das ist das absolute Kerngeschäft, wie die sind, wie die damit umgehen, wer wie reagiert, wer sucht ein Gespräch, wer mumpfelt vor sich hin, ist schlecht gelaunt. Wie versucht jetzt der Zugführer, wie sagt man, Bahnfahrer, damit umzugehen, der dann versucht, gefällige Durchsagen zu machen, die aber auch, sagen wir mal, Kategorie gut gemeint waren, wie dann andere drüber lachen, andere die Augen verdrehen. Das nimmst du alles total auf und da muss ich einfach auch viel schmunzeln.
Wie landet sowas dann im Programm?
Ich lasse es erstmal sacken. Ich packe das sozusagen in die Schublade. Oder es sind so Situationen, wo ich sofort sage, das ist es. Das habe ich ja auch an einer Stelle im Programm, genau dieses Thema, wo ich sage, Menschen machen Sachen. Und mach doch bitte genau den Fokus auch dahin. Es gibt Menschen, die einen ärgern, aber denen will ich ja gar nicht so viel Raum geben. Sondern Menschen machen Sachen und die sind unglaublich lustig. Also dieses Beispiel, was ich dann nenne, das ist mir wirklich passiert, wo ich nach der Show rausgehe und eine Frau kommt mir entgegen, lächelt mich an und sagt, Herr Steinberg, das hat mir gut gefallen, Sie sind ganz wunderbar autistisch.
Schön, ja.
Und da war mir sofort klar, also das kann man sich ja auch nicht ausdenken.
Ja. Dennoch, wenn wir auf die Nachrichtenlage gucken, die ist meistens sehr ernst, alles andere als rosig. Du kommst dann ab und zu mal mit dem rosa Anzug auf die Bühne, aber das reicht dann auch noch nicht. Wie holst du ein Publikum ab, was in den Saal kommt und dem erstmal so gar nicht zu lachen zumute ist?
Ist das so, würde ich die erste Frage stellen. Aber natürlich, ich weiß, was du meinst.
Die haben vielleicht die Nachrichtenlage noch im Kopf.
Die Nachrichtenlage noch im Kopf. Ja, dass man erstmal locker anfängt. Ich fange ja an mit einer auch sehr, sehr lustigen Geschichte, die auch sehr, sehr in echt passiert ist. Von einem, übrigens Stuttgarter Bürger. Das nur am Rande.
Also, da musst du schon mehr verraten jetzt.
Na, ich habe eine Geschichte mit einem Mann, der auch auf diesem Sender eine Radiowerbung macht mit seiner eigenen Stimme, mit seiner eigenen Spreche. Und ich hatte eine Nummer darüber, über herausfordernde Müsli-Werbung im Radio. Und es begab sich, so viel sei verraten, dass er irgendwann im Publikum saß. Ich es nur nicht wusste und er am nächsten Tag das dann geoutet hat. Eine unglaubliche Geschichte. Gruß geht raus an Willi. Und die Geschichte erzähle ich erstmal und dann gehe ich aber relativ schnell auch drauf ein und sage, ja, ich will ja eben nicht die rosarote Brille, sondern worum es mir gerade in diesem Programm, ganz generell, aber in diesem Programm geht es mir darum, Humor ist Effizienz, also es bringt etwas und ich will und werde die Augen ja nicht verschließen davor, dass die Welt gerade im Moment sehr, sehr herausfordernd ist und ich kriege mit Humor, mit Witz nicht die Weltenlage geändert. Aber ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, dass Menschen vielleicht das Denken im Kopf ein bisschen ändern.
Inwiefern?
Weil die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was bringt was? Und zu sagen, mein Gott, ist das alles schlimm? Okay. Und dann?
Bringt nichts.
Passiert nichts. Du kommst nur vielleicht sehr, sehr schlecht drauf, wirst traurig, kommst nicht ganz klar mit der Welt, spiegelst das auch wieder an Mitmenschen und da fängst du dann ganz im Kleinen an, Gesellschaft zu prägen. Und da ist die Frage für mich, wie wollen wir miteinander umgehen? Und da fängt es für mich an, dass ich sage, naja, aber mit einer positiven Gestimmtheit bist du zunächst erst einmal bei dem Nächsten. Und so kannst du eine gesellschaftliche Gestimmtheit ja verändern. Mit reinspielen, dass wir anders miteinander umgehen und von dem Umgang miteinander, das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Schritte und in der besten aller Welten, wie ich es mir vorstelle, so. Aber ist da dann die Effizienz, die ich sehe, dass wir dann auch weitreichendere Entscheidungen mit einer gesellschaftlichen Gestimmtheit?
René Steinberg ist bei uns in SWRs Leute. Wie der Humor von Menschen ist, das stellst du meistens fest, ob sie über sich selber lachen können. Ja. Ist das eine Eigenschaft, die du auf der Bühne unbedingt brauchst?
Ich für mich?
Ja.
Ja, also so, ich glaube, damit fängt es ja an. Also jeder Humor, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, jeder Humor fängt damit an, dass man über sich selber lachen kann. Das ist, glaube ich, die Grundlage, weil Humor ist ja das Ergebnis einer Weltsicht. Und die fängt bei sich selber an. Also wenn ich selber weiß, ich bin nicht perfekt und ich kann drüber lachen, damit fängt alles an, ja klar.
Ist das manchmal eine Möglichkeit? Also nicht jeder Gag zündet ja auch gleich. Und sowas dann irgendwie aufzufangen, passiert das schon mal?
Ja klar, und da sage ich mittlerweile, Gnade des Alterns, Erfahrungswerte, die man hat, dir kann auf der Bühne nichts passieren, solange du damit authentisch mit umgehst, ehrlich bist zum Publikum. Und wenn ein Gag nicht zündet, dann sagst du das, dann thematisierst du das, bei den Menschen seiend und auch ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist auch ganz wichtig.
Aber es tut ja auch irgendwie so einen kurzen Moment weh, ne? Wenn dann an der Stelle nicht gelacht wird.
Ja. Da muss man halt mit umgehen. Da muss man halt aber dann auch sagen, das ist ja auch mittlerweile so ein Vehikel, mit dem man dann arbeiten kann. Man sagt, okay, den packe ich dann jetzt weg, den mache ich beim nächsten Mal nicht. Oder dass man dann so ein bisschen herausfordernd ist und dem Publikum sagt, naja, letzte Woche in, da hat er noch total gut funktioniert, aber gut. Und dann hat man es ja wieder aufgefangen. Aber klar, letzten Endes ist es so, du denkst dir zu Hause irgendwas aus, du schreibst ein Programm. Und das geht, glaube ich, jedem so und jeder, die auf der Bühne stehen, du weißt es nicht. Erst wenn du vor Publikum stehst, ist man oftmals selber auch echt verwundert. Ach, guck mal, das ist lustig. Ach, und da habe ich so drauf mich drauf gefreut. Nee, okay, den muss ich dann wegschmeißen. Publikum ist der einzige Gradmesser, den du hast.
Wir hören mal rein und hören mal, warum es sich durchaus lohnt, an der Kasse jemanden vorzulassen.
Mir ist es neulich passiert, ich stehe an der Supermarktkasse, hatte jetzt nur einen Teil, eine geschälte Banane. Und die Frau vor mir lächelt mich an und sagt, möchten Sie nicht vor? Das ist es jemand auch schon mal passiert. Das, guck mal, so etwas findet statt. Und jetzt, was sehr interessant ist, eine Studie hat herausgefunden, dass wenn man im Alltag zu anderen Menschen freundlich ist, gibt es in dem Moment des freundlichen Aktes eine große Ausschüttung des sogenannten Kuschelhormons Oxytocin. Medizinerin? Nein, sie kuscheln nur manchmal. Das, ja. Sehr gut, richtig. Oxytocin wird in dem Moment ausgeschüttet. Das ist das sogenannte Kuschelhormon, welches, jetzt passt mal gut auf, welches nämlich auch normalerweise ausgeschüttet wird direkt nach dem Orgasmus. Das heißt, wenn dich im Supermarkt demnächst jemand vorlässt und der schläft danach sofort ein, weißt du Bescheid.
Das haben wir gerade gehört. Da sind ja auch so manche Pausen drin. Wie wichtig ist eine Pause, damit ein Gag auch funktioniert?
Pausen machen Spaß. Ja, klar. Pausen sind wichtig, um, wie in dem Beispiel, das ja auch, da funktioniert der Gag ja auch dadurch, dass ich es erstmal setze. Also, und dann auch, schaue ich auch fragend ins Publikum, wenn ich habe das verstanden, habe das nicht verstanden. Und dann merkt man, wie es bei einigen erst schnackelt und das, die das dann verstehen. Ich finde das Beispiel schön, dass ich es rausgesucht habe, weil das ist ja, zahlt ja auch wieder darauf ein, was ich vorhin meinte. Nämlich, ich kann die Welt nicht verändern, die große Welt. Aber ich kann mal die Frage stellen, wie gehen wir damit um und wie ist unser Fokus? Und diese Geschichte habe ich bewusst so gesetzt, um damit klarzumachen, der und diejenige, die sich an der Supermarktkasse daneben benehmen, die nehmen wir total wahr, die ärgern uns. Wut triggert einen Menschen natürlich viel, viel stärker an. Aber an der Supermarktkasse vorgelassen zu werden, ist ja was sehr, sehr Schönes, was Erfreuliches. Und das fängt an, eine ganz kleine Geste, womit du aber anfängst, ja Gottchen, Gesellschaft zu definieren, damit umzugehen. Aber das nehmen wir nicht so stark wahr. Und ich sage halt, das in eine humoristische Nummer verpackt, achtet doch auch mit darauf. Es ist wahrscheinlich pari-pari, beziehungsweise die Leute, die freundlich sind, sind in der Mehrheit. Du nimmst sie aber nicht so wahr wie die Deppen und Idioten, die dir begegnen.
Wir Menschen an sich sind ja schon auch manchmal schizophren, denn dann ist es so, dass Pessimisten eher als intelligent wahrgenommen werden und die Menschen, die optimistisch sind, doch, ach ja, ganz einfältig.
Das ist eins meiner großen Themen, die ich immer noch staunend beobachte. Warum ist das so? Und das ist natürlich eine positiv-optimistisch-humoristische Weltsicht. Die wird schneller abgetan. Da wird sich auch schneller und einfacher draufgesetzt. Eine Ernsthaftigkeit gilt als wertig. Dann stell dich auch die Frage, warum ist das eigentlich so? Auch da sagen wir mindestens 50-50.
Hast du eine Antwort gefunden, warum das so ist?
Das ist eine sehr weitreichende kulturelle Prägung, denke ich. Also das ist ja schon Aristoteles. Tragödie bildet edle Menschen ab, die Komödie bildet schlechte Menschen ab. Aristotelische Definition. Die geneigten Hörerinnen und Hörer von SWR1 werden sofort connecten.
Da kommt der Literaturwissenschaftler in dir durch.
Hier, Name der Rose, da ist ja genau das auch das Thema. Ne? Die verschollene Komödie von Aristoteles und Jorge von Burgos, der blinde Mönch, der das Lachen verbieten möchte. Weil Lachen wäre ja so nah am Tier. Das ist eine sehr, sehr alte Tradition, die in unserer Kultur drinsteckt, so denke ich.
Kabarettist René Steinberg heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Wir haben gerade über dein Programm gesprochen, radikale Spaßmaßnahmen und dass du da eine gewisse Leichtigkeit vermitteln möchtest auf der Bühne. Erlebst du dann auch diesen Gegenwind, weil wir gerade darüber gesprochen haben, naja, die Pessimisten, die stehen eher als intellektuelle Künstler da.
Ja, ja klar. Also meine Mission ist tatsächlich, ne, zu sagen oder auch die Frage zu stellen, was ist wirklich effizient? fürs Miteinander, für uns, wie fühlen wir uns besser? Und da sehe ich Humor als die beste Lösung an. Das biete ich an auf der Bühne und kriege immer wieder mit, dass das dann ja auch, ich stoße auf Gegenwehr.
Wie sieht die aus?
Das ist das Interessante, dass die so aussieht, dass es abgetan wird. Immer dieser Läpsch-Vorwurf. Ach, der will ja, ach ja, der tut ja immer mit der guten Laune. Und auch die Frage, die ich stelle, warum, bitteschön, ist die schlechte Laune wertig? Schlechte Laune wird als wertig gesehen. Ich versuche es mir, wie ich gerade schon sagte, zu beantworten, dass es kulturell bedingt ist, dass das Mitleid aus unserer auch christlichen Tradiertheit einen großen Stellenwert hat, dass diese Ernsthaftigkeit, etwas Getragenes daherkommt. Kann man die Frage stellen, ob wir das heute noch brauchen? Also ja, dieses aus meiner, du hattest vorhin gesagt, Literaturwissenschaftsstudium, Karriere-Vergangenheit, dass ich da auch kurz mal Kontakt hatte mit Nietzsche, der ja eben halt auch diesen Begriff des Mitleids sehr kritisiert hat, in Frage gestellt hat und stattdessen den Gegenentwurf angeboten hat, der Mitfreude. Also Mitfreude ist doch das, was uns weiterbringt. Und da sage ich, ja.
Das ist der Schritt nach vorne.
Da kann ich sagen, da hat Nietzsche aber recht gehabt. Ne?
Und wobei bei Goethe ist es ja vielleicht wieder andersrum, wenn wir an Faust denken und dann ist dieses ganze Ach, habe ich, oder?
Und warum eigentlich? Dem geht's ja gut. Der hat eine Festanstellung an einer deutschen Universität, der zieht kein Bein nach, der muss keine Heizung neu einbauen und könnte also ebenso auch mit einer gewissen positiven Gestimmtheit, dann wird kein Pudel explodieren und ein Teufel. Na gut, dann wäre das ganze Drama nicht da, was ja guter Stoff ist. Aber der bildet es natürlich auch sehr gut ab, dieses Wertige. Und das kann man doch jetzt mal umkehren. Ich bekomme aber, um auf die Frage zurückzukommen, immer wieder mit, dass Menschen das dann so abtun. Und ich glaube, dass auch Miesepetrigkeit, schlechte Laune, Kritik, ernsthaft, ich werde Kritik vortragen, das ist natürlich auch letzten Endes eine gewisse Machtposition, in der man ist. Du kannst dich damit sehr gut und schnell über Leute stellen. Du stellst dich hin und sagst, da draußen sind nur noch Deppen unterwegs, Klammer auf, ich aber nicht, Klammer zu.
Na, du nimmst dich raus. Vor allen Dingen ist es relativ einfach zu sagen, die können es alle nicht.
Ja, naja gut, das ist ja auch im politischen Diskurs erleben wir das ja auch total.
Die Frage ist nur, ob es jemand selber besser machen kann oder selber bereit wäre, sich dann auf eine Bühne zu stellen.
Es ist relativ simpel, sich in die Ecke zu stellen und sagen, das ist doch alles doof. Meckern ist ja letztlich auch eine sehr inaktive Sache. Selbst wenn ich jemanden kritisiere und auch wenn die Kritik berechtigt ist, okay, kann man ansprechen, ist es ja aber ein verbaler Akt, dass ich jemand anderen auffordere, aktiv zu werden. Ich selber mache es ja nicht, ich bin ja inaktiv. Ich sage anderen, mach das nicht, das gehört sich nicht, die sollen das doch besser machen und so weiter. Aber auch da, wir hatten gerade politischen Diskurs, naja, also stellt euch selber mal in eine Innenstadt hin und macht mal den Wahlkampfstand und macht das mal, macht doch dann mal das Ehrenamt. Geh mal selber ran. Das ist ja, ich bin ja schon auch ein Freund von diesem Kennedy-Zitat, würde es, also frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Wobei, ich würde so sagen, mach dir klar, du bist das Land. Wir sind Gesellschaft. Du kannst dich doch nicht rausnehmen und sagen, die sind alle doof. Dann machst du einen analytischen Fehler, weil du bist mit drin. Also guck, dass du etwas beiträgst.
René Steinberg bei uns in SWR1, Leute. Wir wollten über dein ehrenamtliches Engagement sprechen. Gerne. Da bist du, glaube ich, in Kenia gewesen. Mhm. Und das ist relativ ungewöhnlich für einen Kabarettisten, denn du warst sprachlos. Was hast du erlebt?
Ich war da, weil ich bin Botschafter von der Welfare-Stiftung, vorher bekannt als Neven-Subotic-Stiftung. Ein Fußballspieler, der schon zur aktiven Zeit eine Stiftung ins Leben gerufen hat, mit dem Ziel, Brunnenbauprojekte in Afrika durchzuführen und engagiere mich dafür schon eine ganze Weile und bin dann mal mitgefahren bei einer Projektfahrt. Ja, und wenn du dann vor Ort bist, ich halte mittlerweile auch Vorträge über diese Reise, sind für mich zwei große Säulen, dass du natürlich sehr viel miteinander erlebst, einen anderen Entwurf tatsächlich von Gesellschaft. Auf der anderen Seite aber eben halt da, wo ich dann sprachlos wurde, wenn du in einem Flussbett stehst, ausgetrocknetes Flussbett, die Kinder an einer Schule, wo demnächst der Brunnen gebaut werden sollte, zeigten uns, wo sie jetzt ihr Trinkwasser herbekommen. Und dann hatten sie in dem Sand, in diesem ausgetrockneten Flussbett Löcher gegraben, 1 Meter, 1,50 Meter tief, da saß ein Kind drin, hat ganz vorsichtig, also da war dann 5 bis 10 Zentimeter das Wasser dann, bis sie da hingekommen sind. Und dann haben sie es vorsichtig mit einem Becherchen aufgenommen und in ein Kanister, dreckiges Wasser. Ja, und dann stehst du daneben und dann wurde mir auch klar, warum vorher gesagt wurde, du musst mal mitfahren, um es selber zu sehen, zu erleben. Also Mensch ist Mensch in einer 360 Grad rundum echt vor Ort seienden Situation. Du nimmst es ganz anders auf und es ist das, wo du denkst, boah, also da wirst du sprachlos.
Kannst du beschreiben in Worten, was genau dich da so umgehauen hat?
Dir wird, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, wo man sagt, du hast voll in die Fresse gekriegt. Dass dir klar wurde, dass ich oder wir haben nur Glück. Glück und Zufall, dass wir in Europa geboren sind. Und nichts anderes. Und du denkst, oh, so ist das also. Ich bin groß geworden in einer Welt, da gehst du ins Badezimmer, machst den Hahn auf, dann ist das Wasser da. Und natürlich kann man abstrahieren, weil du was übers Fernsehen von der Welt gesehen hast. Wenn du aber selber vor Ort da bist, dann kriegst du es wirklich, du kriegst Watschen um die Ohren, weil dir so klar wirst und weil du es fühlst und spürst, das kann ganz anders sein. Und meine Güte, das ist ja nur ein minimaler Zufall, dass ich Europäer bin.
Welche Bedeutung hat Wasser dort für die Menschen?
Damit fängt alles an. Also Wasser ist ein Menschenrecht. Deswegen habe ich auch angefangen, mich dafür zu engagieren, weil es für mich die Grundlage von allem erst einmal ist. Es ist aber, was ich vor Ort dann auch nochmal gelernt habe, was ich gesehen habe, mit dem Wasser fängt alles an. Also Durst löschen ist der Beginn. Damit geht aber auch einher Hygiene. Damit geht auch einher, naja, letzten Endes auch wieder gesellschaftliche, wie man sich organisiert, gesellschaftliche Organisationen, wie Gesundheit, hatte ich gesagt. Dann die Brunnen werden immer an oder meistens an Schulen gebaut. Der Zuzug zur Bildung wird damit ermöglicht oder wird viel, viel stärker. Es ist ein Akt zur Emanzipation, weil gerade die Kinder und die Frauen normalerweise das Wasser holen müssen, teilweise kilometerweit mit sehr schweren Kanistern. Das fällt plötzlich weg. Das heißt, die Frauen haben viel mehr Zeit. Das war auch, was man vor Ort, das war toll zu sehen, wo du siehst, boah, Frauenpower, Deluxe, die Frauen, weil sie natürlich diejenigen sind, die das Wasser holen müssen, die diese ganzen Beschwernisse haben, die kranken Kinder, Durchfallerkrankungen, die natürlich durch dreckiges Trinkwasser sehr stark dann vorhanden sind. Die Frauen wissen sehr genau, wo es lang geht und dass man das befördern muss. Und es emanzipiert sie dann auch sehr.
Bist du noch mal da gewesen, um zu schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt? Oder planst du eine Reise?
Noch nicht. Es wird sicherlich mal dazu kommen. Aber ich weiß nicht, ob deine Frage genau in die Richtung geht. Ich werde das häufig gefragt, weil es dann natürlich auch sehr viele Vorurteile oder so. Man hat so mitbekommen, und dann versiegen die Brunnen. Nee, in dem Fall nicht. Also wir arbeiten da zusammen mit örtlichen Organisationen, die regelmäßig auch rumfahren, die gucken. Es werden Teams rausgebildet, die genau beigebracht bekommen, wie sie die Brunnen instand halten können. Es ist mittlerweile von der Stiftung auch ein Mitarbeiter vor Ort, der also regelmäßig auch rumfährt und guckt und das instand hält.
Für dich gilt es natürlich nicht einfach nur zu gucken, sondern auch etwas beizusteuern. Was konntest du persönlich denn schon beisteuern und erreichen?
Naja, ich eigentlich wenig. Ich mache es so, dass ich bei meinen Shows am Ende den Aufruf mache, wenn ihr wollt, gebt ein bisschen was ab. Ich habe eine Spendenbox mit. Und auch das ist für mich eine ganz, ach, so wunderschöne Sache. Jeder gibt ein bisschen ab, was er gar nicht richtig merkt. Ich sage immer, wenn ihr das am nächsten Tag im Portemonnaie vermisst, dann sagt Bescheid, hat sich noch niemand gemeldet. Jeder hat ein bisschen was bei meinen Shows abgegeben. Ich habe ja nur, in Anführungszeichen, den Aufruf gestartet und gesammelt. Aber mittlerweile hat das Publikum bei meinen Shows über 80.000 Euro zusammenbekommen, diverse Brunnen realisiert. Jeder hat ein bisschen was gegeben. Keiner vermisst was. Es stehen Brunnen in echt jetzt da.
Haben wir uns den Titel wirklich verdient? Humorloseste Nation. Das ist bei so mancher Umfrage rausgekommen. René Steinberg, Kabarettist bei uns in SWRs Leute. Das würde ja bedeuten, du müsstest besonders hart schuften. Empfindest du das so?
Nee. Auf keinen Fall. Also deswegen bin ich ja, ich habe ja ursprünglich beim Radio angefangen, mit Radiounterhaltung, bin dann auf die Bühne gegangen, weil die Bühne mich so schnell bekommen hat. Und das mag ja, ich weiß gar nicht, ob wir so humorlos sind oder ob wir es uns so selber auf die Fahnen schreiben. Aber ich bekomme es ja nicht mit. Also ich habe ja immer die Menschen im Publikum, die ja Karten kaufen für Humor. Also ich habe ja eine ganz wunderbare Vorselektierung. Ich habe ja die Menschen, die auch wollen, die zum Lachen kommen. Von daher sind die Abende eigentlich immer schön, ja.
Bei dieser Statistik waren die Amerikaner auf Platz 1 gelandet. Dennoch hast du da so einen Blick drauf, was die vielleicht in Sachen Comedy besser machen?
Anders, würde ich sagen. Es gibt eine andere, was sehr angenehm ist im amerikanischen Unterhaltungsbereich. Es gibt keine Unterscheidung, wie bei uns Comedy-Kabarett. Auch da wieder beim Kabarett, ich würde mich auch dem Segment zuordnen, weil es was mit Haltung zu tun hat, dass ich schon versuche, eine gewisse Haltung durchzubringen und nicht nur die Lachsahne abzuschöpfen, was heißt nur, auch völlig legitimes, probates Mittel. Aber es gibt ja diese Unterscheidung nicht. Also da sind die Stand-up-Comedians, die teilweise auch Hochpolitisches machen und sehr interessante Bereiche anstupsen, anpieksen. Das finde ich total interessant. Und das ja immer, also bei aller Haltung und bei all dem, was wir jetzt auch hier besprechen, was ich so meine, wie ich denke, da stelle ich mich ja nicht auf eine Bühne und mache da einen Vortrag drüber, sondern ich bin Unterhalter. Meine Aufgabe ist, dass Leute lachen. Das ist tatsächlich im Angloamerikanischen insgesamt sehr viel weiter vorne. Lachen, lachen, lachen. Alles andere kommt danach.
Wobei es ja ganz viele Zuschreibungen gibt zu der britische schwarze Humor. Jetzt schreibt uns gerade Brigitte Thai per Mail ins Studio, Engländer noch viel schlimmer. Ich spreche aus Erfahrung. Also diese Klischees gibt es ja einfach immer. Stellst du das fest, wenn du unterwegs bist auf den unterschiedlichsten Bühnen? Wird woanders anders gelacht?
Jein, auch da wieder. Das ist, ich war in Ostwestfalen und den Menschen wird da eine gewisse Drögheit nachgesagt. Und ich hatte einen fulminant tollen Abend. Und das war eine Freundin, eine Schulfreundin, von mir aus dem Ruhrgebiet, die jetzt da lebt und die vorher sagte, oh, manchmal schwierig hier. Und ich sagte so, du, das war doch super. Und sie sagte, ja, aber du hast ja auch die Ostwestfalen, die lachen wollen. Also das bekomme ich. Ich bekomme aber dennoch mit, dass es Unterschiede natürlich gibt, aber die sind eher marginal.
Wobei der Ostwestfale ja durchaus Humor hat, wenn er sagt, bei uns liegt die Schizophrenie schon im Namen Ostwestfalen.
Ja, wenn du dann im südlichen Ostwestfalen noch unterwegs bist. Die haben Humor, der ist trockener. Natürlich klar, wenn du im Rheinland unterwegs bist, das Rheinische Riff sofort mit und machen dabei. Wo du auch manchmal denkst, okay, jetzt beruhigt euch mal.
Also doch, Unterschiede gibt es.
Ja, aber in der Humor Willigkeit, die ist ja vorhanden. Du musst die mitunter anders abrufen.
Mark Twain hatte mal behauptet, dass deutsche Witze nicht zum Lachen geeignet seien, von wegen dieser preußische Ruf der Tüchtigkeit und Vernünftigkeit. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Kannst du so wahrscheinlich dann auch nicht bestätigen?
Nicht bei mir im Programm, nein. Und natürlich ist Mark Twain nur auch eine Weile her. Aber natürlich, klar, es dockt da an, was ich vorhin meinte, dass das preußische, auch hier in der Region schaffe, eine große Wichtigkeit, eine Wertigkeit hat. Ich würde dann die Frage aber stellen, aber warum muss es denn mit Ernsthaftigkeit eigentlich einhergehen? Aber die ist ja da. Wir müssen sie so langsam, und da arbeite ich ja stetig dran, und das geht ja eben halt auch mit Freude und nicht mit Schimpfen dran arbeiten, dass es ein bisschen anders wird.
Hast du da Vorbilder?
Ja, also wenn, dann im Unterhaltungsbereich Hans-Dieter Hüsch.
Das schwarze Schaf vom Niederrhein.
Ja. Der aber, und ich glaube, man kann eine Unterscheidung auch häufig machen, bei Menschen, die auf der Bühne stehen, die Komik verhandeln, wie deren Sicht auf Menschen ist. Es gibt die Misanthropen, die dann ja auch sehr zynisch sind und so weiter. Da kann man sehr natürlich Humor entwickeln. Ich bin da nicht. Ich habe einen sehr liebenswerten Blick auf Menschen. Also Menschen machen ziemlich dumme Sachen. Es gibt Idioten, keine Frage. Aber Menschen per se finde ich erstmal ganz gut. Und da sehe ich bei Hans-Dieter Hüsch ja genau das, also eine große Menschenliebe, der ja auch eine Religiosität dabei hatte, der natürlich dann auch eben halt schimpfen konnte, aber es war immer mit einem Zwinkern, mit einem lachenden Auge dabei, wie er dann anderen einen mitgegeben hat. Er wurde auch sehr ernst, hat dann auch teilweise auch wütende Nummer gehabt, eine seiner berühmtesten Nummern, die sich gegen Ausländerhass richtet, die ist sehr, sehr ernst, sehr tief, aber ich glaube, da spricht dann auch raus, dieser Furor in ihm, diese, naja, dann auch Wut, die sich entwickelt gegen Menschen, die so mit anderen Menschen umgehen.
In den SWR1 Nachrichten war gerade die Meldung, es gibt den Landespreis für Dialekte, wird zum ersten Mal verliehen. Literaturwissenschaftler René Steinberg, passenderweise bei uns in SWR1, Leute, was sagst du dazu?
Ja, sehr schön, da bin ich ja sehr für. Ich bin ein großer Freund von Dialekten. Ich meine, gut, muss ich wahrscheinlich auch sagen, denn ich werde in Hannover, die mit diesem Hochdeutsch da, ne, da werde ich mal bei einer Show gleich angekündigt, da sagt immer der Moderator, jetzt kommt René Steinberg, er ist gelernter Germanist. Aber aus dem Ruhrgebiet. Also, natürlich ist es so, dass wir im Ruhrgebiet unsere ganz eigene Grammatik haben.
Ja. Hör mal.
Ja, genau. Hör mal, sag mal. Ja. Wie ist es? Und so weiter. Ich bin ein großer Freund von Dialekten, weil ich denke, Sprache ist etwas sehr Amorphes. Grammatik ist hilfreich, keine Frage, will ich nicht schmälern. Aber letzten Endes ist Grammatik auch ein Konstrukt, was wir uns geschaffen haben. Und es gibt gerade in Dialekten ganz feine, tolle Ausdrücke. Und natürlich auch Dialekt schafft Identität. Da sind wir wieder bei dem Thema mit Gemeinschaft, wie wir uns organisieren. Also deshalb bin ich ein ganz großer Freund von Dialekten.
Wobei es ja für die Bühne auch ein gewisses Talent für Dialekte braucht. Hast du das?
Ja. Also natürlich, klar, Stimmenimitation und so weiter, sowas meinst du. Wobei, das Schwäbische ist echt schwer, muss ich sagen. Also Gruß raus an alle. Ihr macht es nicht einfach für mich als Fremdsprachler, weil das mit dem SCH ist ja gar nicht so, wie das Klischee es tatsächlich sagt. Es wird ja mal gesetzt und mal nicht. Das habe ich noch nicht ganz raus.
Okay, ja, aber wir hören trotzdem noch mal rein ins Programm, wo du dich mit dem Thema Sprache auseinandersetzt. Ja, gerne.
Ein katholischer Priester hat letztens in der tiefsten bayerischen Provinz hat ein katholischer Priester zwei Lehrer getraut. Vorm Altar durften die sich küssen. Waren halt Mann und Frau. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn es sich ausdifferenziert, dass Frauen mehr in der Sprache vorkommen. Ist okay, Sprache wird sich entwickeln. Aber lass doch den Furor da raus, dieses Aufregen über Gendern, ich verstehe es nicht. Sprache wird das schon machen, das wird irgendwie passieren. Und vor allen Dingen, regt euch nicht auf, dann kommt ja immer dieses Argument so, das wäre Sprachverhunzung. Sprachverhunzung! Wo ich denke, ey, wenn du dich über Sprachverhunzung aufregst, dann lauer bitte irgendwelchen Teenagerpärchen auf. Verstehst du? Bring denen da mal was bei. Wenn du meinst, Sprachverhunzung wäre schlimm, stell dich jeden Tag an eine Rewe-Kasse. Und immer wenn die sagen, Payback-Karte, dann stehst du dich daneben und sagst, so, und jetzt nochmal für alle, Verb, Artikel, Nomen, Objekt. Haben Sie eine Payback-Karte? Ganze Sätze. Können doch mal helfen.
Es wurde da schon mal ein Antrieb.
ja, beziehungsweise das Wundern über Wut. Weil, interessantes Beispiel, was ihr rausgesucht habt, das ist gerade bei mir im zweiten Teil ein großes Thema, die eben nämlich genau diese Themen, die jetzt bei uns in der Gesellschaft stark verhandelt werden, das, was mit Vogue umschrieben wird, Buntheit und so weiter. Ich bin dafür, bin auf der Seite, verstehe aber auch Menschen, die sich sehr genötigt fühlen, die sich in die Enge getrieben haben. Was für mich da eben halt auch Anlass war, dass ich eben Wut festgestellt habe. Also diese ganzen neuen Themen, die gerade auf meine Jugend dann gesetzt werden, dass es da so viel Furor, so viel Wut gibt. Und natürlich kann, soll und muss man kontrovers darüber diskutieren, gar keine Frage. Da kann, soll und muss es verschiedene Meinungen geben, die wir aushandeln, die wir bestenfalls auch verhandeln. Deswegen finde ich, Gendern ist ein Angebot. Die Möglichkeiten, wie du es machst, es muss sich noch irgendwie eingrooven, um es neudeutsch zu sagen. Aber die Wut, da wundere ich mich und frage mich, was ist es eigentlich?
Wenn wir kurz bei dem Beispiel Sprache bleiben, Sprache verändert sich natürlich einfach. Und es gibt viele Wörter, die dann einfach irgendwann auch mal verschwinden. Also Sommerfrische beispielsweise oder blühende Rand. Gibt es Worte, die du gerne am Leben erhalten möchtest?
Naja, auch da wieder ein Kind des Ruhrgebiets. Ich finde halt sehr schön, komm, wir tun mal lecker Tralafitti machen.
Tralafitti steht für?
Tralafitti, ne, ist einfach positive Einstellung, positives Miteinander. Das finde ich sehr, sehr schön, ja.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit René Steinberg. In deinem Programm, da gehst du dann auch noch ein paar Jahrzehnte zurück, nämlich in deine Jugend. Mhm. Was ist denn da Thema?
Ach so, naja, ich gehe gar nicht zurück. Ich bleibe im Hier und Jetzt. Ich sage,
ich wollte dir eine Brücke bauen.
Nee, ich sage halt, dass es auch für das, ne, du fängst an bei deiner eigenen Gestimmtheit. Wie bist du drauf? So wie du drauf bist bei dir selber, so gehst du auf die Welt zu. Und so sage ich, ist eben halt das Kind in einem selber wecken. Eine ganz, auch wieder aktive Sache, mit der du etwas schaffen kannst. Ne? Also dieses, nochmal, Effizienz. Und das ist effizient. Das Kind in einem selber wecken. Mach es aktiv. Sag da. Und
jemand, der das Programm noch nicht gesehen hat, kann sich darunter jetzt nichts vorstellen. Was machst du aktiv dann auf der Bühne? Weil es artet dann wirklich in Sport aus.
Es artet richtig aus. Das ist so toll. Ich fange natürlich klein an. Ich sage irgendwie, also horcht mal rein. Wo ist das Kind bei euch noch aktiv? Dann frage ich die Leute, was könnt ihr euch vorstellen? Da kommt meistens erstmal so, wie nix. Und dann sage ich so, okay, wie esst ihr denn zum Beispiel den Prinzrollenkeks? Und auch da, ey, also wenn ich jetzt den Aufruf an die Hörerinnen und Hörer mache, schreibt mir genau, oder schreibt den Sender, ihr werdet Feedback bekommen, wie Prinzenrollenkeks gegessen wird.
Es gibt auch noch andere Kekse, müssen wir an dieser Stelle sagen, um keine Schleichwerbung zu machen.
Ganz wichtig. Aber die lassen sich, glaube ich, nicht so gut. Also ein Pick-up lässt sich nicht so gut. und dann sage ich mal, dann mache ich weiter. Dann hängt euch mal wieder Kirschen ans Ohr. Bewerft euch mit Kastanien oder auch andere Menschen. Das tut gut. Baumstammrangeln, eine ganz tolle Sache. Kannst du als Erwachsener immer noch machen. Super. Und dann merke ich, wie das Publikum so, ach ja, ach also. Und dann ziehe ich immer mehr an. Und dann am Ende wird zusammen gesungen. Also dann triggere ich da natürlich auch sehr.
Was wird dann gesungen?
Offensiv, da habe ich lange geprobt und probiert, um natürlich auch alle mit ins Boot zu holen. Es soll keine Nostalgie-Show sein. Und es können natürlich überraschenderweise und sehr erfreulich auch junge Menschen damit was anfangen. Im Endeffekt eskaliert es tatsächlich bei Heidi.
Okay.
Das kennen auch junge Menschen.
Ja.
Auch Biene Maja.
Ja.
Sehr gern genommen und der absolut, das ist immer so lustig. Aber jetzt spoiler ich schon total. Oh, komm trotzdem in mein Programm. Yeah. Und gib mir Likes bei Insta und Facebook. Ich eskaliere gerade auch. Wo ich dann anfange mit Mana Mana. Und der sagt, und am Ende ist immer, es ist immer jemand im Saal, der dann ganz am Ende dann Pause und dann kommt immer irgendjemand muss
Spaß.
Dann, genau,
ja.
Und das ist so schön und dann merkst du im Saal, deswegen live ist am besten, du merkst im Saal eine Dynamik, eine Energie, wo ich dann nämlich absetze und sage so, und jetzt guck mal, was hier gerade passiert ist, wir haben gemeinsam geschaffen.
Ich habe mir das Programm angeguckt und da gab es wirklich Menschen, die haben dann ihre intimsten Tätigkeiten verraten. Nämlich, wenn sie im Supermarkt an der Kasse stehen, dass sie dann diesen Warentrenner einfach schon mal verschieben und die Ware von sich dann bei anderen landet.
Ja, also das
hat
ja wirklich,
viele Reaktionen ausgelöst.
Leute erzählen mir Geschichten, wie sie Streiche machen.
Kinder nicht nachmachen, es wird dann wahrscheinlich noch dazu gesagt.
Och.
Ja, aber solche Geschichten kommen dann vor. Ja. Wir hören mal eben rein, du gibst dann den Zuschauern auch noch mehr Ideen mit. Mhm.
Wenn du dich über deinen Chef ärgerst, dann ärgerst du dich über deinen Chef. Ärger. Nichts passiert, außer dass du ein Magengeschwür bekommst. Nimm dein Schicksal in die Hand, tu was. Steh auf, in der nächsten Mittagspause gehst du in die Kantine. Wenn dein Chef da sitzt, dann setzt du dich dazu. Lächelst den Chef nett an und sagst ganz freundlich, ich wollte immer schon mal wissen, was machen Sie eigentlich so beruflich? Weil dann setzt du was in Gang. Dann passiert etwas. Wenn ein Kollege dir auf den Sack geht, dann gehst du mal ins Büro, reißt die Tür auf, sagst, kann ich mal kurz stören? Der so, ja was denn? Sagst du nix, ich wollte nur auch mal stören. Und gehst wieder raus.
Hast du alles schon ausprobiert?
Zum Teil ja.
Mit welchen Reaktionen?
Ja, Irritation, aber auch da wieder das Klischee, wir Deutschen sind so miesepetrig. Nee, ich folge dem nicht. Also man hat auch häufig dann Lachen. Und auch da wieder, sei aktiv, rausgehen. Das ist auch das, was ich in Afrika übrigens mitbekommen habe. Sende aus, es kommt zurück. Das ist doch so viel besser, als andere anzumeckern.
Das war das Schlusswort. Ich sage vielen Dank für Besuch heute Vormittag in SWR1. Leute, die ganze Sendung in voller Länge und zum Hören und zum Sehen über swr1.de und in der ARD-Mediathek. Dann ab heute Nachmittag. Schönen Mittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.